온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 451. Wie immer beginnen wir mit Nachrichten. Drei kommen aus Mexiko über die Ermordung von Tina Corso, eine Entschuldigung bei der Journalistin Lidia Cacho und mal wieder Massengräber in Mexiko. Eine weitere Nota gibt euch ein Update zum Machtkampf um die Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala. In unserem Onda-Studio hatten wir Laura Reches aus Mexiko zu Besuch. Die Radioaktivistin berichtet von der aktuellen Situation und stellt ihre Musik vor. Traditionelle Klänge aus Veracruz verbindet sie mit feministischem Rap. Hört am besten selber. Wie immer wünschen wir euch eine spannende halbe Stunde. Das Onda Info Team.
Onda Info Nachrichten.
Guatemala. Die Auseinandersetzung um die Comisión Internacional contra la Impunidad in Guatemala, kurz CICIG, zwischen Jimmy Morales und Guatemalas Verfassungsgericht geht in die nächste Runde. Anfang der zweiten Januarwoche verwies der guatemaltekische Präsident die Mitglieder der Internationalen Kommission gegen die Straflosigkeit des Landes. Diese Entscheidung wurde nur zwei Tage später durch den Verfassungsgerichtshof wieder aufgehoben. Die RichterInnen erklärten die einseitige Aufkündigung der mit der UNO geschlossenen Vereinbarung über die Einrichtung der Kommission gegen die Straflosigkeit für ausgesetzt. Bereits im letzten Jahr hob das Verfassungsgericht eine Entscheidung des Präsidenten in Bezug auf die CICIG wieder auf. Im September 2018 erklärte Morales den Vorsitzenden der Kommission, den kolumbianischen Juristen Iván Velázquez, zur Persona non grata und verweigerte ihm die Einreise nach Guatemala. Nach der Aufhebung dieser Entscheidung durch das Verfassungsgericht begann im Kongress eine Diskussion darüber, das Verfassungsgericht abzuschaffen. Nationale und internationale Menschenrechtsorganisationen sprechen angesichts des Vorgehens der guatemaltekischen Regierung gegen die CICIG mittlerweile von einem Staatsstreich. Der Konflikt zwischen Morales und der CICIG entbrannte, als der als Saubermann angetretene Präsident selber in den Fokus von Ermittlungen geriet. Die Kommission untersucht seit 2007 Fälle von Korruption und Amtsmissbrauch, Veruntreuung und Betrug sowie Mord und außergerichtlichen Hinrichtungen in dem mittelamerikanischen Land. Es gelang ihr, eine Reihe hochrangiger PolitikerInnen, unter ihnen den Ex-Präsidenten Otto Pérez Molina, vor Gericht zu bringen.
Ciudadana Lidia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa.
México. Anfang Januar dieses Jahres erkannte der mexikanische Staat offiziell seine Verantwortung für die Entführung und Misshandlung von Lidia Cacho an. Während einer Zeremonie im Innenministerium in Mexiko-Stadt bat die mexikanische Regierung die international bekannte Journalistin um Entschuldigung. Die Entschuldigung erfolgte knapp 6 Monate, nachdem Ende Juli 2018 die UN-Menschenrechtskommission Mexiko aufgefordert hatte, eine unparteiische und in die Tiefe gehende Untersuchung der Entführung Cachos einzuleiten. Zur Erinnerung. Kurz nach Veröffentlichung des Buches Los Demonios del Edén im Jahr 2005 wurde Lidia Cacho in Cancún verhaftet und in den Bundesstaat Puebla gebracht. Während der Fahrt von Cancún nach Puebla war die Journalistin verbaler und physischer sexueller Gewalt ausgesetzt. Veranlasst wurde die Verhaftung Cachos durch einen im Buch erwähnten Unternehmer. In Los Demonios del Edén weist Cacho nämlich die Beteiligung hochrangiger Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft an einem in Cancún ansässigen Kinderpornografiering nach. Anfang Dezember letzten Jahres gab die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft bekannt, dass ein weiterer an der Entführung Cachos beteiligter Beamter verhaftet wurde. Es handelt sich um Alejandro Rocha Laureano, der zur Zeit seiner Verhaftung immer noch als Kriminalpolizist arbeitete. Bereits im Oktober 2017 wurde Montaño Quirós wegen der Misshandlung Lydia Cachos zu 5 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. In dem von beiden Seiten angestrebten Revisionsverfahren erhöhten die RichterInnen das Strafmaß auf 6 Jahre. Sie erkannten explizit an, dass Lydia Cacho aufgrund ihrer Arbeit als Journalistin verhaftet und gefoltert wurde. Weiterhin heißt es in dem Urteil, dass es wichtig ist, jegliche Aggression gegen JournalistInnen zu unterbinden. Von den 17 an der Entführung Cachos beteiligten BeamtInnen wurden bisher allerdings nur 3 strafrechtlich verfolgt. Es steht auch noch aus, dass die hinter der Aggression gegen Cacho stehenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zur Verantwortung gezogen werden. Zu diesen gehört unter anderem Pueblas damaliger Gouverneur Mario Marín. Aus dem Mitschnitt eines Telefongesprächs mit dem Unternehmer Camille Nassif geht hervor, dass die beiden abgesprochen hatten, die Journalistin maßregeln zu lassen.
Mexiko. Der Aktivist und Menschenrechtsverteidiger Sina Corso ist am Abend des 3. Januar 2019 in seinem Heimatort Arriaga im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas von Unbekannten erschossen worden. Sina Corso war Vorsitzender des Bürgerkomitees El Coloso de Piedra und setzte sich für die indigenen Gemeinden sowie Fischer in Chiapas ein. Er war zudem für sein Engagement für eine Verbesserung der Wasser- und Gesundheitsversorgung in seinem Heimatort bekannt. Er hatte soziale Kommunikation in Mexiko-Stadt studiert und wird als starker Charakter beschrieben, der seine Stimme für die Vergessenen erhob. Er hatte sich zudem mit Protestaktionen und Kritik an den Bürgermeistern von Arriaga einen Namen gemacht. Im Interview mit der Radiosendung des Menschenrechtszentrums Fray Bartolomé de las Casas beschreibt Umweltschützer Martin López López seinen Freund Sina Corso.
¿Quién era Sina? Era alguien muy lúcido.
Er war ein großartiger Mensch, einer, der sich sehr gut ausdrücken konnte. Aber vor allem hat er Würde eingefordert, für sich selbst und die Leute, die er vertreten hat. Er war Teil verschiedener sozialer Gruppen und hat auch Leuten beigebracht, selbst für ihre Rechte zu kämpfen. Wegen seiner Menschenrechtsarbeit soll Sina Corso mehrfach Morddrohungen erhalten haben, sowohl von Regierungsmitarbeitern des Bundesstaates Chiapas als auch aus dem Rathaus von Arriaga. Der ehemalige Bürgermeister Duque de Estrada ließ ihn im August 2013 kurzzeitig verhaften. Wegen der Drohungen empfahl die Nationale Menschenrechtskommission schon 2015, der Staat solle Corso Schutz gewähren. Das ist jedoch nie geschehen. Im April 2018 hatte Corso einen Mitarbeiter des aus dem Amt geschiedenen Gouverneurs Manuel Velasco Coelho von der Grünen Partei Mexikos wegen Bedrohung angezeigt. Noch einmal Corsos Mitstreiter Martin López López.
¿Qué exigimos? Justicia. Justicia, que significa es...
Wir fordern Gerechtigkeit. Wer hat ihn umgebracht? Aber wir wollen nicht nur wissen, wer geschossen hat, wer der Killer war, sondern wer dahinter steckt. Welche Gruppe hat dafür bezahlt, dass Sina ermordet wird? Und was wir noch fordern, dass wir Umweltschützer und Menschenrechtler weder ermordet noch kriminalisiert werden. Sina Corso starb wenige Meter von seinem Haus entfernt. Nur wenige Stunden zuvor hatte er an einem Treffen mit örtlichen Behörden über ein Straßenbauprojekt teilgenommen. Der aktuelle Gouverneur von Chiapas, Rutilio Escandón, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte sowie über 150 NGOs verurteilten die Tat und verlangten Aufklärung.
Und der Info? Nachrichten.
Mexiko. Mitte November 2018 veröffentlichte die Organisation Quinto Elemento Lab eine Übersicht über die geheimen Gräber Mexikos. Die Veröffentlichung trägt den vielsagenden Namen »Das Land der 2000 Gräber«. Denn auf fast 2000 beläuft sich die Zahl der geheimen Gräber, die während der Amtszeiten der Präsidenten Felipe Calderón und Enrique Peña Nieto entdeckt wurden. Allein die Anzahl der Gräber, in denen Kriminelle ihre Opfer verscharrt haben, veranschaulicht die tiefe humanitäre Krise, die Mexiko seit Beginn des Krieges gegen die Drogen im Jahr 2006 durchlebt. Statistisch gesehen wurde im Zeitraum von 2006 bis 2016 jeden zweiten Tag ein geheimes Grab entdeckt. Und das in jeder siebenten Gemeinde des Landes, von der Grenze zu den USA bis in den Süden Mexikos. Auch wenn die veröffentlichten Zahlen bei weitem die von offiziellen Stellen gemachten Angaben übertreffen, spiegeln sie wahrscheinlich nicht das ganze Ausmaß der Krise wider. Die Staatsanwaltschaften von 8 der 32 Bundesstaaten gaben nämlich an, dass keine geheimen Gräber im Untersuchungszeitraum entdeckt wurden. Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística, ist eine von mexikanischen JournalistInnen gegründete Organisation, die aufwendige Rechercheprojekte finanziert. Das Projekt erhält finanzielle Unterstützung durch die Open Society Foundation des Multimilliardärs und Philanthropen George Soros.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 5, Geschlechtergleichheit. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. Was soll das denn eigentlich sein? Geschlechtergleichstellung. Vielleicht, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben? Kannst du dir auch gar nichts darunter vorstellen, was das bedeuten könnte?
Nee.
Dass Männer wie Frauen gleiche Möglichkeiten haben?
Para mí la igualdad de género representa el hecho de que el, sea el género que la persona haya escogido tenga acceso a las mismas oportunidades.
Und haben denn eigentlich alle die gleichen Möglichkeiten?
No, por supuesto que no, porque existe violencia estructural.
Bei der bestehenden strukturellen Gewalt natürlich nicht.
Nein.
Nee.
Im Kapitalismus wird es ziemlich schwierig.
Also ich würde schon sagen, dass es Fortschritte gibt, so, weiß ich nicht, vor noch irgendwie Jahrzehnten, Jahrhunderten oder sowas. Also ich sehe schon durchaus Fortschritte, aber auch noch sehr viel Luft nach oben.
Eso no existe.
Irgendwelche Ideen, wie wir das ändern können?
Naja, ich würde sagen, hauptsächlich männliche Menschen auf dieser Welt müssen ihre Privilegien reflektieren und sehen nicht, in welcher Position sie eigentlich auf der Welt sind.
Education. Incidir en la educación. Educación, educación. No solo formal, sino también informal.
Bildung, Bildung, Bildung.
Also einfach die Strukturen auseinanderreißen. Und das kommt von Frauen wie von Männern, von Familien, von allem.
Geschlechtergleichstellung geht uns also alle etwas an. Und wir haben es in der Hand, die Situation zu ändern. Doch das können wir nur gemeinsam.
Sentir, sentir, pensar, pensar, imaginar, imaginar.
Und dahin hören.
Argumente, Infos und Fragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Ja, hallo, wir sind heute im Studio von Radio Onda mit einem Studiogast. Das haben wir hier nicht so oft und dann ja, bitte ich dich gleich mal, sich vorzustellen.
Hola, yo me llamo Laura Reyes, soy de la
Hallo,
Ciudad de México.
Ich bin Laura Reyes. Ich komme aus Mexiko-Stadt und arbeite dort mit alternativen, freien und Community-Medien in der Stadt zusammen. Eines davon ist Radio Zapote, ein freies Radio. Und dann mache ich auch noch bei einigen feministischen Radio-Initiativen mit.
Laura, du lebst ja in einem Land, das seit dem 1. Dezember einen linken Präsidenten hat. Herzlichen Glückwunsch dafür. Der neue mexikanische Präsident Manuel López Obrador, auch genannt der tropische Messias, genau. Was kann man sich davon versprechen? Er hat ja mit einer großen Zeremonie auch angefangen, die viel kommentiert wurde. Was erwartest du persönlich von der neuen Regierung?
Pues es como un sentimiento encontrado, ¿no?
Die Gefühle sind gemischt. Der Sieg von AMLO hat viel damit zu tun, dass die Leute seinen Vorgänger und die traditionell mächtigste Partei Mexikos loswerden wollten. denn in der vergangenen Amtszeit gab es einen Haufen Probleme. Viel Korruption, steigende Benzin- und Lebensmittelpreise. Also seit 2012 haben sich die Preise nahezu verdoppelt. Der mexikanische Peso hat extrem an Wert verloren und es gab die Erwartung, dass jetzt ein radikaler Wechsel stattfinden muss. AMLO ist aber umstritten. Er hat den Kampf gegen die Korruption zu einem Wahlkampfthema gemacht. Er hat versprochen, dass es das bei ihm nicht gibt. So führte er noch vor seinem offiziellen Amtsantritt ein Referendum durch, bei dem die Menschen über den Neubau eines Flughafens in Mexiko-Stadt entscheiden konnten. Das ist ein Thema, das seit langem die Gemüter erregt. Im Referendum entschied sich die Bevölkerung nun gegen den Bau des Flughafens in Texcoco. Aber nun wurde bekannt, dass im Norden von Mexiko-Stadt ein neuer Standort für den Flughafenbau gefunden wurde. Und damit beginnt erneut der Kampf, denn das sind die gleichen Umweltfolgen, einfach in einer anderen Gegend der Stadt.
Seit AMLO das erste Mal als Präsident angetreten ist, 2006, ist ja viel passiert. Der Krieg gegen die Drogen wurde losgetreten von Felipe Calderón, der damals 2006 gewählt wurde. Wie sind denn da die Hoffnungen verteilt? Gibt es da in Mexiko tatsächlich die Hoffnung, dass AMLO diesen Konflikt, der ja Zehntausende Tote gefordert in den letzten Jahren, entscheidend verändern kann?
AMLO pactó con todo el sector empresarial y ellos lo apoyaron para llegar al poder, ¿no?
AMLO hat mit vielen Unternehmen schon vor der Wahl Deals gemacht und sie haben ihn deshalb unterstützt. Carlos Slim zum Beispiel, dem mächtigsten Mann Mexikos. Er besitzt praktisch das halbe Land, der mehrere transnationale Unternehmen im Kommunikationssektor kontrolliert. Eines der wichtigsten Projekte von AMLO ist die Energiepolitik. Er setzt sich für eine Verstaatlichung der Ölförderung ein. AMLO sagt, dass in seiner Amtszeit 5 Raffinerien gebaut werden. Aber auch das ist umstritten, denn der Bau dauert bis zu 5 Jahre. Seine Amtszeit dauert aber nur 6. Viele fragen sich deshalb, ob er es schafft. Und dann sind da noch die Umweltfragen. Aber da hat AMLO nicht klar gesagt, was er machen wird. Nur bei seinem Megaprojekt im Süden Mexikos redet er gern, der Maya-Zug. Das Projekt ist auch sehr umstritten und soll irgendwann den ganzen Süden des Landes von der Halbinsel Yucatán über Quintana Roo nach Chiapas verbinden. Dort gibt es aber große Biosphärenreservate, den lakandonischen Regenwald zum Beispiel. Und der Bau der Zugstrecke würde genau wie der Bau eines Flughafens ebenso ökologische Folgen haben. Das Land braucht saubere und effiziente Transportmittel. Aber zugleich müssen die Naturschutzgebiete erhalten bleiben, denn es sind die grünen Lungen, nicht nur für Mexiko, sondern für den Planeten. Und was die Sicherheit angeht, da haben die Leute Sorge, dass AMLO den Weg der Militarisierung einschlagen könnte. Es ist nicht klar, wie AMLO damit umgehen wird. Aber das Militär soll wohl gestärkt werden. Er hat auch einen Pakt geschlossen. Aber seine Strategie ist nicht ganz klar, weil AMLO ursprünglich Marihuana legalisieren wollte. Das wäre eine Maßnahme, mit der man die Gewalt der Narcos tatsächlich etwas eindämmen könnte. Das sind zwei mögliche Wege.
AMLO llegó a plantear que tal vez podría abrirse la legalización de la marihuana en México. Entonces eso sería como una situación buena pensando en cómo bajar un poco el perfil de violencia en México derivado del narco, pero esas son como dos puertas, ¿no?
Siehst du eine Auswirkung auf die Kulturpolitik oder überhaupt auf das soziale Klima in der Hauptstadt, jetzt wo die Morena-Partei auch dort regiert?
Yo creo que es una de las áreas que se podría ver más beneficiada por el gobierno en el país y en cada ciudad, ¿no? En la Ciudad de México está.
Ich glaube, dass dieser Bereich von der Regierung am meisten profitieren könnte. In Mexiko-Stadt und bundesweit gibt es ein Kulturministerium, aber zusätzlich gibt es den Kulturfonds. Der widmet sich vor allem Bildung Aufgaben der Veröffentlichung erschwinglicher oder kostenloser Bücher im Land. Und die Leitung dieses Fonds sollte ein bekannter Schriftsteller übernehmen, Pablo Ignacio Taibo Dos. Eigentlich eine gute Wahl, denn Taibo Dos hat lange die Brigade Lesen in Freiheit unterstützt. Die haben kostenloses Lesematerial zur mexikanischen Geschichte veröffentlicht. Die Brigade Lesen in Freiheit hat eine echt gute Arbeit gemacht. Aber es gab ein Problem, da Taibo Dos kein Mexikaner ist und seine Familie aus Spanien kommt, wo er auch geboren wurde. Und in Mexiko darfst du nur als gebürtiger Mexikaner oder Mexikanerin öffentliche Ämter begleiten. Deshalb sollte sogar das Gesetz geändert werden, damit er das Amt übernehmen konnte. Daraufhin entbrannte sich ein Streit, vor allem als Paco Ignacio einen Kommentar machte, dass er reingelegt worden sei. Dafür benutzte er einen machistischen Ausdruck. Die sozialen Netze gerieten in Aufruhr. Es gab eine Kampagne, um zu verhindern, dass er Direktor des Fonds wird. Ich weiß nicht, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Auf jeden Fall wäre es besser, wenn jemand wie Paco Ignacio dieses Amt übernimmt und kein Konservativer oder gar Korrupter. Wenigstens haben sie versprochen, das Kultur- und Bildungsbudget zu erhöhen. Es ist besser, wenn es Leute publica que sea como Paco Ignacio, a gente que sea como que llegue ahí por algún cargo de corrupción o que tengan una idea un poco más conservadora de la cultura, ¿no? Entonces esperamos que pues al menos prometieron como aumentos en el presupuesto a educación y a cultura. Ja, du machst auch Musik oder bist Musikerin. Vielleicht möchtest du uns davon erzählen.
Pues yo participo en la Ciudad de México en el movimiento del Son Jarocho, que es una
música. Ich beteilige mich in Mexiko-Stadt an der Son Jarocho-Bewegung. Das ist eine traditionelle Musik vom Golf von Mexiko, genau gesagt aus dem Bundesstaat Veracruz. Deshalb sagt man, Jarocho ist ein Kosewort für die Menschen, die in Veracruz leben. Und in Mexiko-Stadt erlebt der Son Jarocho gerade eine Renaissance. Im Kulturzentrum Tlatelolco spielen wir in einem traditionellen Son Jarocho Ensemble. Da spielt dann Verse, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, die einen sozialen, romantischen, aber auch witzigen Touch haben. Dabei wird viel improvisiert und auf den Fandangos, den Fiestas, auf denen der Son Jarocho gespielt wird, machen dann alle Leute, die irgendein Instrument spielen, mit. Das ist eine sehr gemeinschaftliche Musik. Alle können mitmachen. Und ich mache seit einigen Jahren auch Rapmusik und vor allem feministischen Rap. Und für mich ist spannend, die Improvisation aus dem Son Jarocho und dem Rap zu verbinden. Ich mache bei dem Projekt Las Personeras mit, einem Projekt, bei dem traditioneller Song mit kritischem und feministischem Rap gemischt wird. Das ist der Sound, an dem wir in Mexiko-Stadt gerade arbeiten. Feminista.
Entonces, pues me parece como una buena idea hacer una fusión entre el son, la improvisación y el rap. Entonces, tengo un proyecto en la ciudad que se llama Las Pezoneras. Entonces ahí hacemos una mezcla del son jarocho tradicional con un poco de rap, con un sentido feminista, con un sentido social. Y bueno, pues esa es la música que estamos mezclando en la ciudad ahora. Gracias, un saludo a NPLA, a Radio Onda, a Radio Matraca, desde México.
Na dann wollen wir mal reinhören in ein paar von den Sachen, die Laura mitgebracht hat. Und ja, vielen Dank fürs Interview und hoffentlich bis bald.
Thank you. Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.